Schuss vorm Buch.
Die Geschichte der Frauen. Hallo zusammen, hier sind mal wieder Steffi und Mats von Schuss vorm Buch und diesmal mache ich die Anmoderation. Schließlich geht es dieses Mal um beklaute Frauen, 100 Objekte von Frauen über Frauen, wie auch immer. Ich freue mich sehr für alle neuen Zuhörenden. Heute wird, glaube ich, hart diskutiert. Ich bin super gespannt auf diese Folge, weil wir haben zwei Sachbücher dabei und ein sehr universelles Thema, an dem sich, glaube ich, sehr, sehr viele Meinungen auch so ein Stück weit auseinander bewegen.
Ich auch? Soll ich auch was sagen oder darf ich diese Folge, mache ich nicht mit?
Nee, du wirst jetzt strukturell unterdrückt, diskriminiert und zwar die ganze Zeit.
Okay, ich fühle mich diese Folge dann mal strukturell unterdrückt. Ich möchte sie aber gleich eröffnen, um...
Nee, Moment mal. Also. Ich würde sagen, wir werden gleich meinen Redeanteil festlegen, Bei dem ich 80% bekomme und du 20.
Okay. Das wird hart.
Ja.
Oh, das war schon wieder zu viel.
Nee, vielleicht mal ganz kurz, welche beiden Bücher haben wir mitgebracht?
Ich habe hier von Annabella Hirsch Die Dinge, eine Geschichte der Frauen in 100 Objekten.
Und ich habe dabei von Leonie Schöler, Beklaute Frauen, Denkerinnen, Forscherinnen, Pionierinnen, die unsichtbaren Heldinnen der Geschichte.
So, da kann ich jetzt?
Ja.
Wird mir das auf meinen Redeteil angerechnet, wenn ich zitiere?
Nee, eröffne. Du kriegst die zweite Eröffnung.
Also, was ich schon mal, nur damit man es ganz kurz versteht, also eine Geschichte der Frauen in 100 Objekten sind tatsächlich 100 Objekte, die sie gesammelt hat und anhand derer sie kleine Geschichten erzählt. Komme ich später noch genauer drauf, aber wichtig ist jetzt erstmal, sonst versteht man, glaube ich, jetzt nicht, was jetzt kommt. Nämlich, es geht um das erste Objekt, was ich vorstellen möchte, oder beziehungsweise nicht das Objekt, sondern das Zitat am Eingang. Tupperware, die übrigens mehr zur Emanzipation beigetragen hat, als man denkt. 1950er Jahre. Im Leben einer Frau, so sagte es eine Dr. Oetker-Werbung, aus den 50er Jahren gibt es zwei Fragen. Hast du schon eine Idee?
Was will mein Mann heute essen?
Also, was soll ich kochen? Und was ist die zweite Frage?
Was mache ich mit dem Rest? Wenn es um Tupper geht?
Eintuppern, nein. Nee, was ziehe ich an?
Ah, natürlich.
Man sah in dieser Werbung eine recht junge Dame, sie war maximal 30, wie sie mit Einkäufen beladen in die Küche rauschte. Sie trug einen langen Rock, ihr dunkelbraunes Haar war kinnlang und adrett frisiert. Sie hatte gerade das angebliche Lebensziel aller Frauen erreicht. Sie hatte sich einen Ehemann geangelt. Nur, dass du Bescheid weißt. Juhu! Doch, so mahnte die Werbung, wer jetzt glaubt, dass die Frau sich auf ihren Lorbeeren ausruhen kann, der irrt sich gewaltig. Ein Mann will jeden Tag aufs Neue gewonnen sein. Wissen Sie auch, wie? Was hast du, Arsene
von Huntung? So was Sexistisches habe ich noch selten gehört. Aber ich lese gleich nochmal... So schrieb Charles Darwin in seinem Werk Die Abstammung des Menschen. Das wird noch krasser. Keine Ahnung. Sag du.
Mit selbstgebackenem Kuchen natürlich.
Ah ja, klar, die haben ja Werbung für Backpulver gemacht, oder?
Denn Kuchen macht Männer sanft, da darf das neue Kleid auch gerne 100 Mark mehr kosten. 1950er Jahre.
Ja.
70 Jahre her.
Wahnsinn.
Da darf das Kleid ruhig mal 100 Mark mehr kosten, wenn du den richtigen Kuchen servierst. So, und falls du bis jetzt immer gefragt hast, was ist in meinem Leben falsch gelaufen, das ist der falsche Kuchen. Es wird immer der falsche Kuchen gewesen sein.
Wie, ist das jetzt hier eine kleine, ist das jetzt ein Vorwurf, ich hätte dir zu wenig Kuchen gebacken? Back selber, sage ich da.
Dann darf mein Kleid auch ruhig mal 100 Euro mehr kosten.
Ja, so sieht's aus. Und benutze nicht immer meinen Nagellack.
Oh, verrat doch nicht alles. Aber das ist schon stark, oder? Also das ist, finde ich jetzt schon, dass das gerade mal 70 Jahre her ist und das ist wirklich, also es ist ja, naja, gut. Also was sagt Herr Darwin dazu? Zum Kuchen oder zum...
Ich glaube, Herr Darwin ist auch ganz schön mit Schuld, dass wir so ein falsches Frauenbild haben, sage ich mal.
Herr Denn, Darwin?
Ja.
Oh.
Aussterben lassen wollte er sie nicht direkt, aber... In seinem Werk Die Abstammung des Menschen. Der hauptsächliche Unterschied in den intellektuellen Kräften der beiden Geschlechter zeigt sich darin, dass der Mann zu einer größeren Höhe in allem, was er nur an, was er nur immer anfängt, gelangt, als zu welcher sich die Frau erheben kann, mag es nun tieferes Nachdenken, Vernunft oder Einbildungskraft oder bloß der Gebrauch der Sinne und der Hände erfordern.
Was ist daran jetzt falsch? Und was hat das mit Kuchen zu tun?
Ja.
Das hat Herr Darwin ernsthaft geschrieben.
Ja, natürlich hat er das ernsthaft geschrieben, sonst hätte ich es doch nicht vorgelesen.
Das kann er ja auch.
Also jetzt lese ich noch ein bisschen weiter, um Sie auch einzuordnen. Ganz ehrlich, wer glaubt nach dem Lesen dieser Aussage ernsthaft, dass Darwin zu neutralen wissenschaftlichen Erkenntnissen über Frauen fähig gewesen wäre? Nun, die männlich dominierende Forschungswelt des 19. Jahrhunderts hat genau das. Die anderen Wissenschaftler hatten nämlich größtenteils exakt die gleichen Vorurteile wie Darwin und suchten in der Geschichte und Biologie des Menschen unermüdlich nach Beweisen für die Überlegenheit des Mannes.
Da kommen wir zu einem, finde ich, jetzt schon interessanten Punkt, weil ja Geschichte grundsätzlich immer die Geschichte quasi desjenigen ist, der sie schreibt. Und da die meisten Sachen ja komplett von Männern geschrieben worden sind, oder Forscher waren ja früher auch mal Männer, wurde das weibliche Bild ja irgendwie komplett ausgeblendet.
Ja, aber das finde ich sehr spannend an dem Buch, das ist so in unterschiedliche Teile gegliedert und erstmal wird so ein bisschen diese Struktur, also die Geschichte der Frauen und vielleicht auch die strukturelle Diskriminierung, warum dem eben so war, erklärt. Und eigentlich so als Denkanstoß einfach auch die Geschichte diverser zu erzählen, weil wie du schon sagst, ich meine, das Problem oder dieses strukturelle Problem haben wir ja bis heute, dass ein Großteil der Männer dann entweder forschend unterwegs ist oder die Geschichtsbücher schreibt oder auch ganz schlimm die Regeln, juristische Regeln aufstellt, die dann aber 50% der Menschheit betreffen. Und das geht ja noch weiter. Also ich finde es ganz schön, sie hat jetzt ihren, sag ich mal, Kampf, ihre Analyse, ihr Buch auf die letzten 200 Jahre geschrieben, rückblickend auf Europa und sagt, man könnte aber eigentlich den Topf ja noch viel weiter aufmachen, weil das Idealbild des Menschen, an dem alles gemessen wird, ist ja quasi der weiße christliche Mann. Und dann aber auch immer aus dem Bürger, also speziell jetzt nicht der Arbeiter, sondern aufs Bürgertum bezogen. Also ich sag mal, alle anderen werden so ausgegrenzt und wenn es dann auch noch auf People of Color oder mit einem Migrationshintergrund oder transsexuell oder wie auch immer, also einer anderen sexuellen Orientierung, also die fallen ja sowieso auch in diesem ganzen emanzipatorischen, sind sie lang rausgefallen und da ist immer die Frage, sie stellt halt die Frage, das Warum. Und das Warum ist klar beantwortet, weil das halt nicht in das Weltbild des alten weißen Mannes passt.
Ja, das fand ich sehr spannend, als ich dieses Buch gelesen habe, hier die Dinge. Wie krass das ist, dass alles in Richtung Mann gebogen wird. Also es hieß ja immer so, Krieger müssen Männer sein, ganz klar. So, und wenn man nur mal so ein bisschen drüber nachdenkt, dann kommt mir das schon immer ein bisschen komisch vor.
Ja, aber weißt du, das Lustige ist ja, es ist ja genau dieses Narrativ, wo dann immer gesagt wird, so ja, quasi es gibt die Jäger und die Sammler und die Jäger sind halt losgezogen, klar sind es Männer und das Interessante ist, das wurde ja ganz lang aufgrund dieser, vielleicht auch was Darwin gesagt hat, Analyse gestützt, aber seit es DNA-Analysen gibt, weiß man halt so, der Ivory Man war halt eine Ivory Woman, ja, und 30-50% der Skelette, die gefunden worden sind, haben eine weibliche DNA. Das hat halt dann irgendwie keiner wahrhaben wollen, aber es war so. Es war gar nicht so, dass die Frauen nicht rausgehen durften und ihren Talenten, wenn sie gut jagen konnten oder...
Ja, vor allem, ich fand diese Idee, dass man die Hälfte der Bevölkerung, also sagen wir mal irgendeine kleine Siedlung, dass die Hälfte der Bevölkerung einfach zu Hause bleibt. In den Zeiten, wo du halt irgendwie, ja, von Mammutjagen über Verteidigen und Sammeln, dass sie das nicht... Warum? Warum sollten das nicht alle gemacht haben? So, und dass die da jetzt eine, das fand ich so als Einstieg in dieses Buch, was ich gelesen habe, so lustig, dass es da eine Kriegerin gab, also die haben Gräber gefunden und anhand des Grabschmucks war vollkommen klar, also ein großer Krieger, hatte viele Sachen mit im Grab, ein Schwert und Insignien und Kostbarkeiten aus der Zeit, wo ganz klar war, er muss ein toller Typ gewesen sein, anerkannt und dann kam raus, das war eine Frau. So, die haben dann mit DNA-Analysen festgestellt, es war eine Frau. Jetzt haben die aber nicht, sind die nicht hingegangen, es war irgendwann in den 50ern, haben nicht gesagt so, oh, ja, also müssen wir jetzt mal gucken, vielleicht war das ja, nee, die haben so lange versucht, das in die richtige Richtung zu biegen, dass sie gesagt haben, ja, das war vielleicht eine Ausnahme oder vielleicht gab es einen anderen Grund, dass die diese ganzen Sachen, das war vielleicht die Frau von dem Superkrieger, der dann gar nicht nach Hause gekommen ist und anstatt den zu beerdigen, haben sie sie beerdigt. Also so alles Mögliche versucht, um irgendwie nur nicht zu sagen, ja, war eine Frau.
Also ich finde das total faszinierend. Sie erklärt jetzt quasi so im ersten Teil des Buches, wie Frauen versucht haben, Rechte zu erlangen und wie die aber immer mit diesem männlichen, weißen, christlichen Mann-Narrativ zurückgenommen worden sind. Also selbst wenn die Frauen für sich Dinge erreicht haben, wurde das ganz schnell wieder zurückgerudert. Also spannend fand ich, wenn man irgendwie anfängt mit Französische Revolution, wo ja quasi die nennen sie so ein bisschen, das war irgendwie, ich muss noch mal kurz gucken, der Brotmarsch, was ja im Prinzip Frauen, also die haben sie so ein bisschen verachtet, es waren Marktfrauen, die eigentlich quasi vors Schloss vom Louis XIV, nee, 16., der 16. eben, demonstriert haben für Bürgerrechte. Die wollten, oder Bürgerinnenrechte, die wollten einfach, dass quasi das Ende der Monarchie eingeleitet wird, damit alle gleich behandelt werden oder ähnlich behandelt werden können. Und das ist ja dann auch passiert, das Ende der Monarchie. Dann haben die Frauen relativ kurz Rechte gehabt, die sind ihnen wieder genommen worden, nur um diese Revolution, die da stattgefunden hat, wieder männlich zu briefen. Also das, was du erzählst, die Frauen haben das eigentlich erreicht, weil das war ein Marsch von Frauen, die diese Rechte eingefordert haben, aber die wurden ihnen nur relativ kurz gewährt, um das Ganze dann wieder direkt umzuinterpretieren. Und dann wurde das aber auch so interpretiert nach dem Motto, das Bürgertum hat das initiiert und die Marktfrauen haben sich angeschlossen. Also der die Geschichte schreiben kann, kann die natürlich auch anders erzählen. Und genau so
Geschichte ist immer Geschichte des Siegers. Also zum Beispiel, wir waren ja in den 1920er Jahren, waren wir ja auch schon viel, viel weiter, was Emanzipation angeht. Da gab es die erste Taxifahrerin, da gab es jede Menge Frauen, die sich Männerklamotten angezogen haben, Kurzhaarschnitte, die geraucht haben, die Filme gemacht haben. Die ganze Filmgeschichte am Anfang war eine reine Frauengeschichte. Also bevor die Männer entdeckt haben, dass man damit Geld machen kann, haben sich damit fast nur Frauen beschäftigt, Regisseure und so weiter. Und das dann aber sofort wieder, wenn die Männer wieder die Oberhand haben, also sprich, wenn es dann um die Zeit des Nationalsozialismus ging, ab 1933, wo die Zeiten schlechter wurden, haben die Männer wieder übernommen, haben dann wieder alles kaputt gemacht und nach dem Krieg und in der Kriegszeit haben die Frauen ja wieder alles am Laufen gehalten und zack war der Krieg vorbei, Männer wieder zurück, hat das keine 5 Jahre gedauert und alles, was die Frauen sich aufgebaut hatten, war wieder weg.
Ja, aber die Regeln werden immer von denen geschrieben, die die Macht haben. Und jetzt hast du, also gut, jetzt haben wir hier 1848, 49 übersprungen und sind quasi schon im 19. Jahrhundert. Da ist es ja so ein Stück weit ähnlich und ich finde es faszinierend. Sie hat dann auch Beispiele gebracht für unterschiedliche Frauen in der Zeit, was denen quasi auch so ein Stück weit genommen worden ist. Es war zum Beispiel so in Österreich, in Baden-Württemberg, also in ein paar Ländern oder Bundesländern durften Frauen dann im 19. Jahrhundert, sehr früh dann auch Anfang des 19. Jahrhunderts studieren. Und die haben aber dann, und das finde ich ja so bizarr, die durften studieren und dann, wenn sie aber dann wirklich einen Job haben wollten, vielleicht in Berlin und Umfeld, also in Preußen quasi, dann sind die, selbst wenn sie einen Doktortitel haben, nur als unbezahlte Assistentinnen genommen worden und mussten, weil das eigentlich nicht gewünscht war, weil da noch keine Frauen an der Uni waren, durch die Hintertüre rein. Die haben dann die Holzwerkstatt als Labor bekommen und solche Geschichten. Also diese Sachen, die sie da aufzählt, sind einfach so
Wo sind wir jetzt zeitlich? Mitte unfassbar. 19. Jahrhundert?
Nee, Anfang 19. Jahrhundert. Also was ich halt irgendwie noch sagen wollte, du hast da jetzt so ein paar Dinge quasi übersprungen. Sie hat dann noch versucht, das so ein bisschen herzuleiten, woher das denn auch kommt. Eben, dass es immer, dass sich Nationen gebildet haben, dass es immer so ein bisschen um innere und äußere Abgrenzung geht. Und beim Mann geht es eigentlich immer darum zu performen. Und das ist heute auch noch so.
Nicht nur im Fußball?
Wer hat das größte Auto, das tollste Haus, den bestbezahlten Job? Also es geht immer so,
Rolex.
Männer müssen sich die ganze Zeit beweisen und Männer kommen überhaupt nicht drauf klar, vor allem wenn sie quasi mit Frauen verglichen werden. Also jetzt springe ich so ein bisschen hin und her, auch in dem Buch, weil wir ja zwei verschiedene Bücher haben. Aber ein schönes Beispiel fand ich, dass sie zum Beispiel gesagt haben, die Olympischen Spiele, die waren natürlich am Anfang auch sehr männergetragen. Sehr viele Männer haben das gemacht. Ein paar Sportarten waren dann auch offen für Frauen. Und es gab auch ein paar, die eben gemeinsame Sportarten hatten. Sowas wie zum Beispiel Tontaubenschießen. Da gab es keine Männer oder Frauen. Wenn jetzt aber zu viele Frauen zu gut geschossen haben, sprich, die sind auf den ersten Rängen gelandet, dann haben die das wieder getrennt, damit es eine Frauen- und eine Männerkategorie gibt, damit ja nicht rauskommt, eine Frau ist besser. Und das finde ich super, super strange. Und ich muss sagen, so, das fand ich ja sehr schön, wenn man jetzt auf die aktuellen Olympischen Spiele in Paris geht, wo sie auch wirklich gefeiert haben, dass ungefähr 50% Männer und 50% Frauen jetzt zum ersten Mal teilgenommen haben. Also, dass ich da jetzt auch endlich mal so ein Abbild von dem, wie es prozentual auf der Welt halt aussieht, auch abgebildet wird in diesem Wettbewerb.
Ich springe jetzt auch nochmal in die 1850er Jahre, weil ich habe da ein schönes Beispiel, die Singer-Nähmaschine. Also wie Männer das auch immer wieder versucht haben, also mit welchen Begründungen dann Frauen wieder von irgendwelchen Dingen abgehalten wurden. Und die Nähmaschine, also man denkt ja einfach, die Nähmaschine ist... Könnte ja eigentlich auch wieder...
Wann bist du 1850?
1851.
Ja.
Die Singer-Nähmaschine, die könnte jetzt eigentlich auch ein Frauending sein, was wieder zur Unterdrückung benutzt wird, damit Frauen halt eben nähen. So, ne, wie man sich das vorstellt.
Ja.
Aber es hat sich so ein bisschen entwickelt, dass die Frauen damit unabhängiger werden konnten und tatsächlich sogar Berufe ergreifen konnten. Ne, und eigenes Geld, das hat der Mann natürlich gar nicht gerne. Ne, wenn Frauen eigenes Geld verdienen.
Ja, aber da muss man das historisch auch noch mal ein bisschen einordnen. Deswegen, ich habe gesagt, du hast jetzt eigentlich 1848 hast du übersprungen. Da war das Problem, dass Frauen zu Nichtbürgerinnen ernannt wurden. Also die wurden da rückwärts, also die wurden da noch mal einen Schritt rückwärts. Die waren, also nur um den Kontext so ein bisschen klar zu machen, warum ist es heute noch so romantisiert, wenn du bei dem Vater um die Hand der Frau anfragst. Der Punkt ist eigentlich der, dass Frauen ab diesem Zeitpunkt quasi dem Mann untergeordnet waren. Die waren das Mündel. Also wenn du das weitergibst, Männer durften ja, und das fand ich so erstaunlich, die konnten ja bis 1977 die Jobs ihrer Frauen kündigen, wenn es ihnen nicht gepasst hat. Bis 1977. Also da ist was ganz Krasses passiert. Also vielleicht ist diese Nähmaschine hat noch mal ein bisschen so unter der Hand dafür gesorgt, dass Frauen selbstständig sein können. Die durften ja kein Geld haben, keine eigenen Konten und so weiter und so fort. Aber dass sie als Nichtbürgerinnen galten und auch, das ist ja das, ich meine, das Wahlrecht gibt es ja erst seit Anfang 1900 und es waren auch wieder Frauen, die dann dafür demonstriert haben, die gesagt haben, so die Suffragetten, wir lassen uns in Knast sperren, wir wollen auch ein Stimmrecht haben, weil wenn du gesehen hast, ich meine Gender Pay Gap, was haben Frauen und Kinder in Fabriken früher an Geld bekommen? Nichts im Vergleich zu und der Fokus ist ja immer auf dem weißen Bürgertum, auf dem weißen männlichen Bürgertum. Sprich, das kannst du sowieso nicht vergleichen. Heißt, da sind ja so die ganzen Arbeiter, Arbeiterinnen auch rausgefallen.
Jetzt die Nähmaschine.
Jetzt die Nähmaschine. Jetzt, die Nähmaschine. Jetzt, wo wir wissen, dass Frauen nicht, also eben dieser erste Schritt, dass man sich frei macht von der Monarchie. Der zweite Schritt, dass du nicht mal mehr Bürger bist. Also alles, was nach vorne getrieben wurde, wurde ja wieder zurückgenommen.
Also die Nähmaschine. Die Nähmaschine muss damals einige Männer irritiert haben. Warum sich eine Nähmaschine kaufen, wenn man eine heiraten kann? Also nur mal um den Rahmen, ja. Den zeitlichen Rahmen, war wohl ein gängiger Spruch in Männerrunden. So, und jetzt... weil denen das natürlich wieder alles suspekt war. Die Verbindung von Frau und Maschine war vielen Männern suspekt. Also Maschinen sind ein Männerding.
Ja.
Und dass der Techniker von Singer nach Hause kommt und mit der Frau reden will, statt mit dem Mann.
Okay.
Ganz schlecht. Und wer hat es natürlich dann auch auf die Barrikaden gebracht? Die Ärzte. So. Vor allem Ärzte, denen die Verbindung von Frau und Maschine ohnehin immer suspekt war, fürchteten um die weibliche Tugend. Jetzt Zitat aus einem zeitgenössischen Schreiben. Ein solcher Gegenstand löst durch die kontinuierliche Bewegung des Fußes auf der Pedale ein hysterisches Delirium aus. Ein anderer hat geschrieben, es löst eine genitale Erregung aus, die so stark ist, dass die Arbeiterinnen eine Pause machen und sich mit kalten Lappen abtupfen müssen.
Ich würde sagen, dass die Männer ganz schön Angst hatten vor der Nähmaschine, oder?
Also, was will man dazu sagen, außer dass es sich nachher irgendwann wieder gelegt hat und dann wurde die Nähmaschine zu einem schönen Hochzeitsgeschenk. Aber dass man wirklich, also wie krass man versucht hat mit so einem Quatsch, also ich meine, das muss denen ja damals auch aufgefallen sein, dass das Blödsinn ist, mit so einem Quatsch irgendwie dafür zu sorgen, Hauptsache wieder alles in die eigenen Bahnen lenken.
Ja, aber das Perverse ist ja ein Stück weit, dass es ja immer, es gilt ja alles nicht für Arbeiterinnen, sondern es ist dann für die bürgerliche Frau.
Ja, klar, in dem Fall.
Also es werden super viele Leute, Menschen einfach ausgegrenzt und da werden ja Hirngespinste her. Ich möchte auch zwei Zitate vorlesen. Nochmal kurz zum, passt nicht ganz, aber irgendwie doch. Durch zu viel Sport nach männlichem Muster wird der Frauenkörper direkt vermännlicht, die weiblichen Unterleibsorgane verwelken, urteilte beispielsweise der deutsche Gynäkologe Hugo Sellheim und warnte vor einer künstlichen, gezüchteten Mannweib. Im Jahr 1931. 1953 behauptete der niederländische Sportarzt Fred Jojo Buitendijk in Bezug zum Frauenfußball, das Fußballspiel als Spielform im Wesentlichen einer Demonstration der Männlichkeit. So wird diese aufgrund unserer traditionellen Auffassung verstehen. Das Treten ist wohl spezifisch männlich, das Nachtreten weiblich. Weiter. Auf Grundlage solcher Argumentationen war der Frauenfußball zum Beispiel in Deutschland, Österreich und England bis 1970 verboten. Und jetzt wird es eigentlich noch krasser. Und erst zwei Jahre später, 1972, durften Frauen erstmals offiziell an Marathonläufen teilnehmen, was zuvor ebenfalls nicht erlaubt war, da ihnen beim Laufen längerer Strecken die Gebärmutter rausfallen könne.
Ach du Scheiße!
Also ich, anatomisch also, und...
Nee, jetzt verstehe ich das.
Ja. Ja.
Sieht man ja auch sehr häufig, gerade ja. Bei Frauen, die viel laufen.
Ja.
Zack.
Schwierig.
Gebärmutter.
Tschüss.
Ja. Altes Problem.
Also ich finde es halt so krass, es ist so ein Stück weit...
Aber wir sind genau im richtigen Thema. Du isst doch gerne Sushi.
Ja.
So, jetzt mag sich die geneigte Hörerin und der geneigte Hörer fragen, wie zur Hölle kommt er jetzt von einer Gebärmutter, die beim Laufen rausfällt, zu Sushi? Ganz einfach. Man muss nur richtig denken. Du isst gerne Sushi... Du dürftest es aber zum Beispiel Ende des 19. Jahrhunderts, und ich glaube, das ist in vielen Teilen immer noch so, gar nicht machen. Also du könntest keine Sushi-Köchin werden. Hast du eine Idee, warum?
Nein. Das hat was mit meiner Gebärmutter zu tun, oder was?
Ja. Man muss drauf kommen. Also das fand ich übrigens bei diesem Buch sehr, sehr lustig. Man wird so hingeleitet, also das muss man dazu sagen, es sind ja 100 Dinge. Das Buch ist jetzt nicht ein wahnsinnig dicker Schinken. Jeder Gegenstand, das ist ein Taschenbuch, jeder Gegenstand hat immer so zwei, drei, maximal drei Seiten. Und dann gibt es immer eine schöne Einleitung, wie man halt zu dem Gegenstand, also in diesem Fall das Messer der Mère Filou, wie man da hinkommt. Und in diesem Fall geht es um Sushi. Und ich zitiere einfach mal wieder aus dem Buch. Diese Überzeugung galt in Europa, sicher auch Amerika, warum ist egal oder was ist egal, aber ebenso in Asien, wo man Frauen seit jeher aus der Sushi-Küche verbannte, weil ihre Körpertemperatur während ihrer Periode angeblich so anstieg, dass sie den kostbaren Fisch verdarben.
Wow.
Ja. Du hättest keine Sushi-Küche.
Das wäre eine Art Verhütungsmethode, indem man Fisch anfasst und wenn er direkt verdirbt, weiß man,
Das hätte schon was Biblisches fast.
Ja.
Nicht vermehren, sondern, oh, Fisch, oh.
Ja.
Und dann ist dann, also Sushi-Köchin wäre keine,
damals keine Option
gewesen.
Aber wo wir ja gerade dabei sind, Verhütungsmethode, was ich auch ganz, also in diesem Buch kommen Begrifflichkeiten vor, ich will nicht sagen, wo man so ein bisschen vom Glauben abfällt, aber Dinge, von denen ich noch nie gehört habe. Also zum Beispiel galt bis 1914 das Lehrerinnen-Zölibat.
Davon habe ich schon mal gehört, ja.
Ehrlich?
Ja. Dass Lehrerinnen nicht heiraten durften und sobald sie verheiratet waren, mussten sie den Dienst quittieren, ne?
Ja, und sie haben auch jegliche Pensionsansprüche verloren. Also warum das so ist, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich fand es einfach nur so unfassbar. Ich meine, das war, glaube ich, einfach festgeschrieben. Es ist wahrscheinlich so wie heute, dass irgendwie Referendare in den Sommerferien entlassen und wieder eingestellt werden. Also ich weiß nicht, ob ungeschriebenes Gesetz, aber es war eben so.
Das wäre mir jetzt zu unmännlich. Das hat bestimmt irgendwas mit zu tun, dass die Frau darf nicht arbeiten. Also meine Frau darf nicht arbeiten oder so. Das könnte ich mir eher vorstellen.
Also ich meine, es hängt ja wieder damit zusammen, dass quasi der Mann bis 77 mehr oder weniger bestimmen konnte, ob seine, jedenfalls in Westdeutschland, ob seine Frau jetzt arbeitet oder nicht.
Aber dann kannst du ja eigenes Geld verdienen. Also wenn du Lehrerin bist, kriegst du ja Geld, dann hast du eigenes Geld. Ja. Und ich glaube, das war, dann können wir mal ganz kurz die Erklärung zu der Tupperware. Die Tupperware, wo man jetzt am Anfang denkt, so, das ist ja schon wieder so ein Ding. Ne? Hier, Schatz, hast du Tupperware, kannst du dann alles wegtuppern. Hat aber dafür gesorgt, erstens, dass die Frau mehr Zeit hatte, weil sie ja schon vorkochen konnte. Das ist jetzt immer noch nicht sehr emanzipatorisch, aber sie hat immerhin, sie musste nicht immer die ganze Zeit alles frisch machen und die ganze Zeit in der Küche stehen. Und das Zweite, es gab auf einmal wahnsinnig, also die berühmte Tupper-Party, das waren Frauen. Und auf einmal hatten ganz viele Frauen in Amerika die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und das war dann doch wieder ein emanzipatorischer Akt. Und das haben wir übrigens häufiger. Also es gibt einige Gegenstände, wo das wirklich so war, dass, wo man im ersten Moment denkt, so, das ist doch wieder nur was, um die Frau klein zu halten, aber im zweiten sehen konnte, oh, damit konnten die Geld verdienen. Also wie zum Beispiel Nähmaschine, gibt es ähnliche Sachen, noch Schreibmaschine ist auch so ein Ding. Auch ganz weiblich am Anfang so. Und dass die damit auf einmal Geld verdienen konnten, dann war es den Männern wieder nicht recht, aber dann war es ganz oft schon zu spät. Also dann haben sie zwar noch versucht, wieder einen Deckel drauf zu kriegen, aber bei manchen Sachen hat sie es halt gehalten und dann haben sie sich immer so stückchenweise, das finde ich ja so frustrierend bei dieser ganzen emanzipatorischen Geschichte, das ist immer so, du machst so 10 Schritte vor, also ne, wie du gerade erzählt hast mit den Bürgerinnen, so, und dann gehst du aber wieder 9 zurück.
Ja, aber weißt du, ich finde es halt irgendwie so unglaublich, dann begehren die Frauen auf und dann kommt aber wieder so von Männern geschriebenes Gesetz, Verordnung oder auch diese Ignoranz, also unglaublich fand ich halt diese, deswegen heißt das Buch, glaube ich, auch Beklaute Frauen, weil A erklärt sie halt so, sie erklärt Geschichte oder sie erklärt quasi, dass ihre Faszination für Geschichte eben daher kommt, wenn du die Geschichte kennst, dann weißt du, warum heute Dinge so funktionieren. Also, dass die Geschichte quasi das heute erklärt und jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Egal.
Ich kann dir nur sagen, auch da wieder, also ich hatte ja gerade gesagt, 10 Schritte vor, 9 zurück.
Ja.
Ich sagte jetzt mal was, in den 1920er Jahren. Deshalb setzte sich für die 1920, ja, deshalb setzte sich für die 1920 durchgesetzte Legalisierung der Abtreibung, aber vor allem auch für die Vereinfachung des Scheidungsprozesses ein. Also wäre es jetzt egal. Ab 1926, und jetzt kommt es, finde ich großartig, konnte man seinem Partner, seiner Partnerin per Postkarte mitteilen, dass die gemeinsame Ehe hiermit offiziell beendet sei.
Nein.
Per Postkarte, also heutzutage wahrscheinlich dann per WhatsApp oder per SMS, aber das ist doch großartig. Also was das für eine Befreiung für viele Frauen war, dass sie einfach aus einer Ehe rausgekommen sind, indem sie eine Postkarte geschrieben haben.
Ja, und weißt du, wann das Ehegattensplitting eingeführt worden ist? 1956.
Und ab da war wieder alles vorbei.
Ja, aber das ist so quasi die ganze Emanzipation, sage ich mal, oder diese ganzen Aufgaben, die Frauen auch im Krieg übernommen haben, dann im Zweiten Weltkrieg, dass die, also das ist auch ein ganz großes Kapitel, ob jetzt Frauen Dienst an der Waffe machen dürfen oder nicht. Das steht ja sogar im Grundgesetz und wurde erst, weiß ich nicht, ab 2000 durften die Frauen ja hier zum Bund, davor ja nicht.
Übrigens, das ist auch ein Krieg und Frauen ist ein ganz tolles Beispiel für das, was du vorhin gesagt hast. In Amerika gibt es auch heute noch eine Fliegerstaffel aus Frauen. Namen habe ich gerade vergessen, aber über die geht es ja auch in dem Film.
Buch?
In dem Buch, was hoffentlich verfilmt wird. Das wäre spannend, wenn das verfilmt wird. Egal. Die jetzt das Problem hatten, ein Problem damit hatten, dass sie nicht genug Piloten hatten, um Flugzeuge innerhalb des Landes hin und her zu schicken. Also wenn die zum Beispiel von Westamerika nach Ostamerika mussten, damit die von da aus über den Atlantik konnten, konntest du ja nicht die Kampfpiloten nehmen. Ne? Also es war ja total verschwendet dann quasi, ja, wenn so ein ausgebildeter Kampfpilot.
Ja.
Oder um halt Flugzeuge zu testen. Um halt zu sagen, so okay, wie viel Bomben, wie können wir den beladen und so weiter. Das wäre Verschwendung gewesen. Und was haben sie gemacht? Dann haben die tatsächlich Frauen ausgebildet, die diese Flüge übernommen haben. Und haben das genau wie immer dann so, die haben ich glaube, sogar, es war sogar so, dass das größte Flugzeug damals, so ein ganz bestimmter B-12-Bomber, schlag mich tot, keine Ahnung. Die Experten, Expertinnen werden es wissen, erstmalig von einer Frau geflogen wurde. Oder relativ schnell von einer Frau geflogen wurde, als Einsatzflugzeug, um zu gucken, was können die Dinger. Und dann nach dem Krieg haben sie diese ganze Geschichte komplett totgeschwiegen und haben dann erst, ich glaube, vor 20 Jahren oder so, wurden die quasi posthum, ich glaube, ein paar Erlebner, aber wurden die erst geehrt für das, was sie da gemacht haben. Weil sobald die Typen wieder zurück waren, haben wir gesagt, nee, das war alles gar nicht so. Und wir, wichtig ist ja, dass wir geflogen sind drüber und so. Aber das haben Frauen gemacht.
Ja, ich finde es aber auch total spannend, dass Frauen ja dann im Krieg zu Spioninnen ausgebildet wurden oder die haben die Dinge verschlüsselt, entschlüsselt, ja, aber das und so passt weiter.
Doch wieder. Frauen sind doch so heimtückisch.
Ja, aber ich weiß gar nicht, ob das insgesamt unterstellt wird. Es ist einfach so, wenn es gerade in die Geschichte reingepasst hat, ins Narrativ, gut. Und dann nach dem Krieg, dass jetzt irgendwie die Frauen diese ganzen Rechte oder auch, dass sie Dinge ersetzt haben, zu Hause arbeiten gegangen sind und so weiter. Das Wirtschaftswunder hat ja dann wieder dafür gesorgt, dass der Mann das Geld verdient und dass es ja schön ist, wenn die Frau zu Hause bleiben kann und sich um den Mann und die Kinder. Das ist immer so.
Ich glaube, das macht sie da? Kuchen backen und ja. 100 Mark mehr.
Das ja, aber ich glaube, das Krasse ist einfach, dass, dass dieses ganze Narrativ darauf beruht, dass das ja biologisch so angelegt ist.
Ja, natürlich. Das
ist, und wenn das aber eigentlich ausgehebelt wird, wie es ja über die DNA-Beweise und so weiter, es ist eigentlich ausgehebelt, dann wackelt das Ganze. Aber die Leute sind ja schon so in ihrer, damit sind sie halt aufgewachsen, es wird ja immer schlimmer, ich würde mal sagen, es wird immer schlimmer gemacht und wir schieben ja auch Jungen und Mädchen in Rollen rein, der eine kriegt nur die hellblauen, der andere nur die rosanen, der muss mit Barbie spielen, der kriegt Bauklötze. Also das ist sowas wie MINT-Fächer, damit Mädchen auch andere Berufe, ich meine, ich habe auch einen Ingenieurberuf und ich fand es auch damals interessant, dass 50% im Architekturstudium waren auch Frauen und wenn du nachher in die Büros gehst, dann sind es aber viel weniger. Wenn du in die Chefetage gehst, dann ist jetzt erst in den letzten 5 Jahren ist es so ein bisschen fühlen sich größere Büros unter Druck, einfach aus dem Grund raus, dass sonst kriegen sie ja auch keinen weiblichen Nachwuchs, weil die dann auch sagen so, hey, wenn ich gar keine Chance habe, Partner zu werden oder hier irgendwie Elternzeit zu nehmen oder irgendwas, dann komme ich nicht zu euch. Da mussten die sich jetzt schon sehr verändern in, sag ich mal, den letzten Jahren. Aber ich fand es immer so, auch schon während meiner ganzen Zeit, wo ich gearbeitet habe, da hast du oft das Gefühl gehabt, so es wird überhaupt gar keinen Wert darauf gelegt oder es ist nicht normal, dass sowas wie ein Familienleben, egal Familie und Beruf vereinbar ist, sondern eher so, kriegst ein Kind, wird dir ans Herz gelegt, ja, Projektleitung geht jetzt nicht mehr, such dir doch vielleicht ein anderes Büro, die auch auf Teilzeit gehen, wo du denkst so, wer sagt denn, dass es nicht geht?
Ja, das ist, ich bin auch da tatsächlich leider echt pessimistisch, dass sich das noch groß ändert in den nächsten 10, 20 Jahren. Weil es einfach, also ich sehe nirgendwo, dass es gewollt ist.
Also ich finde es problematisch, das wird jetzt, glaube ich, doch eine sehr politische Sendung. Ich finde es einfach problematisch, dass so Chancen nicht ergriffen werden. Ich fand es sehr traurig, dass nach dem Ost-West-Zusammenschluss, dass man nicht einfach sagt, sowas wie Kindergärten sind toll oder Kinderhorte oder die Möglichkeiten, dass eine Familie Unterstützung bekommt, dass eine Frau, sage ich mal, jetzt auch arbeiten gehen kann. Genau, also dass nicht mehr dieses, Ehegattensplitting,
du verzichtest da krieg ich auf 50% des Brain-Kapitals, also des Talentes, des von allem. Also, dass Frauen schlechter als Männer ist ja völliger Quatsch. Aber wer steht immer vorne? Der, der am lautesten ist, und das sind fast immer Typen.
Ja, aber es gibt
und wenn du dann auch noch strukturell dafür sorgst, dass die Frauen möglichst zu Hause bleiben, dann ist dieses Potenzial, was da verschenkt wird, finde ich einfach so dramatisch.
Ja, aber es ist super interessant, weil es wird ja immer, also über Gender Pay Gap wird ja gesprochen. Und bei Gender Pay Gap ist es ja so, und das fand ich, wir haben ja neulich zusammen die Anstalt geguckt, die haben, glaube ich, genau ja, speziell schlimm, zu diesem, ja. zu dem Buch, das ich gelesen habe, zu den beklauten Frauen, haben die eine Folge gemacht. Und mir ist ja auch beim Lesen die Kinnlade runtergefallen, aber dort ist es nochmal komprimiert auf die eine Stunde oder wie lange die Sendung ging. Es gibt ja den Gender Time Gap, es gibt den Gender Care Gap und es gibt den Gender Pay Gap. Und interessant finde ich ja auch immer, ja, wie viele Leute was machen. Und beim jetzt Gender Pay Gap kennen die meisten, aber sowas wie, wenn in einem Beruf über 50% Frauen arbeiten, dann ist der automatisch schlechter bezahlt. Und interessant fand ich, es geht jetzt noch nicht mal um die Männer. Die sind nämlich nicht zwangsläufig schlechter bezahlt, sondern die Frauen. Da habe ich nur gedacht, so was soll das? Und ich meine, ich habe das auch erfahren im Architekturbüro, dass meistens die Männer dann besser bezahlt waren. Und was ich auch grässlich fand, war, hat jemand ein Kind gekriegt, egal ob Mann oder Frau, hat man dem Mann halt gesagt, du kriegst jetzt 100 Euro mehr. Und bei der Frau, ja, such dir bitte einen neuen Job. Und das finde ich einfach, das mag jetzt nicht mehr ganz so sein, das ist jetzt auch, weiß ich nicht, 10 Jahre her, aber gruselige Zustände.
Ja, aber auch die Sachen, ich fand ja die Szene in der Anstalt sehr schön, wo er in eine Frauenwelt geworfen wurde und irgendwie die Möbel waren auf einmal zu klein, die Tür war zu klein, die Zimmertemperatur war für ihn viel zu hoch, er hat nur geschwitzt, er wurde strukturell und sexuell dann auf einmal angegangen und das fand ich großartig, wie da auf einmal alles dargestellt, weil die gesamte alles ja auf Männer ausgerichtet und an Männern getestet wird. Also ob das jetzt Crash-Test-Dummies sind. Also du hast ja als Frau, glaube ich, irgendwie schon mal 50% oder noch mehr eine Chance, bei einem Unfall schwere Verletzungen davon zu tragen. Einfach nur, weil du eine Frau bist und diese Crash-Test-Dummies immer sich am männlichen Körper orientieren. Und auch Medizin, die Medikamente werden an Männern getestet. So, ob das jetzt für euch Frauen funktioniert oder nicht. So, und das fand ich aus der Sendung, also die kann man wirklich nur jedem empfehlen, mal gibt es bestimmt noch in der Mediathek, einfach mal gucken. Und damit können wir, du warst ja gerade bei Gesetzen und bei ähnlichen Dingen, fand ich sehr spannend. Kennst du, jetzt mal die Frage an dich, kennst du Frieda Nadig, Elisabeth Selbert, Helene Weber und Helene Wessel?
Nee, keine davon.
Ja, ich glaube, die kennt niemand. Aber denen haben Frauen ganz viel zu verdanken. Die waren nämlich die vier Frauen, die haben den Spitznamen die Mütter des Grundgesetzes. Die waren bei der Erschaffung oder bei der Niederschrift oder wie sagt man da? Bei der Produktion? Nee, bei der
Erstellung?
Erstellung. Bei der Erstellung des Grundgesetzes waren die mit dabei. Und die haben dafür gesorgt, dass nicht folgender Satz im Grundgesetz steht: Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Also der steht drin. Er sollte aber eigentlich heißen: Männer und Frauen haben dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. Und jetzt steht drin, und dafür haben die gesorgt, Männer und Frauen sind gleichberechtigt.
Wow.
Und das ist ein Riesenunterschied. Also vorher ging es nur um, haben dieselben Rechte und Pflichten, aber da steht nichts von Gleichberechtigung. Und die haben das halt durchgedrückt. Und das war wohl sehr, sehr eng, dass die das durchgekriegt haben. Und das fand ich, das sind alles so Kleinigkeiten. Wenn man diese ganze Geschichte so, also ich sag jetzt mal hier, meine erste Story fängt an circa 30.000 vor Christus. Da geht es um einen verheilten Oberschenkelknochen, ne, wo es ein bisschen so darum geht, so ja, wenn der verheilt ist, muss ihm ja jemand geholfen haben.
Ja.
Und wenn es ein männlicher Knochen ist, kann ihm ja sehr wahrscheinlich vielleicht eine Frau geholfen haben. Und wenn die überlebt haben, dann muss sich ja jemand ums Essen gekümmert haben oder um die Jagd oder was auch immer. Also so fängt es halt so ein bisschen an und zieht sich dann wirklich über allen möglichen Gegenstände durch die gesamte Geschichte. Und das ist immer so, für mich fand ich so spannend, so kleine Versatzstücke sind, wo du dir immer wieder denkst, so, oh fuck, echt? Ach so, ja, nee, so habe ich es noch gar nicht gesehen, ne? Wie die Kriegerin. Warum nehmen wir eigentlich immer an, dass das Krieger gewesen sein müssen? Ne? Natürlich, was kommt dann wieder als Gegenpart? Die Amazone.
Ja.
Ne? Warum, die dann aber auch direkt so krass ist, dass die A sich, also das sind ja auch wieder so Männerfantasien, denke ich mir so, die halten sich dann Männer, nur zur Fortpflanzung. Ansonsten spielen die keine Rolle.
Ja, aber das, also da gibt es auch ein ganzes Kapitel hier drüber über diese Warrior Woman oder Warrior Women, mehrere. Und ja, die sind ja ein totales Gegenstück, aber oft werden Dinge ja auch komplett anders dargestellt. Also das finde ich ja irgendwie das Krasse. Das ist ja auch wieder dieses, wie wird die Geschichte denn erzählt? Und jetzt will ich nur mal kurz einen kleinen Sprung auf die beklauten Frauen. Also hier werden auch einige Frauen, von denen hat man vielleicht mal was gehört oder in letzter Zeit vielleicht ein bisschen mehr, weil das ist auch so ein bisschen das Ding von ihr hier. Wenn jetzt jemand, zum Beispiel eine Wissenschaftlerin, Dinge erreicht hat, Und sie ist nur die Assistentin. Wer hat es denn dann niedergeschrieben? Wer hat das Paper eingereicht? Und wer hat vielleicht einen Preis bekommen? Weil diese Preise bekommen oder Auszeichnungen, das war ja früher nur im militärischen Bereich da. Und als dann quasi kein Krieg mehr da war, nach dem Zweiten Weltkrieg, haben die sich ja überlegt, ich meine, wenn Männer immer performen müssen, dann gibt es ja auch, müssen sie sich ja vergleichen können, also brauchen wir irgendwie Preise für, weil du hast jetzt keinen Preis oder einen Orden für einen Krieg mehr gekriegt, dann eigentlich für deine wissenschaftliche Leistung oder whatever. Und deswegen sind solche Dinge wie Nobelpreis und so weiter ins Rennen geworfen. Und das hat auch ewig gedauert, bis dann mal eine Frau mit erwähnt wurde, weil es war eigentlich immer so...
Marie Curie?
Nee, die hat, glaube ich, keinen gekriegt.
Ah.
Und Marie Curie gehört halt auch zu diesen, sage ich mal, Phänomenen. Wenn du als Frau, als Wissenschaftlerin zu der Zeit irgendwas bringen wolltest, musstest du eigentlich ein männliches Pendant finden, das es mit dir gemeinsam macht. Also die meisten haben dann, wenn sie sich gut verstanden haben oder super zusammen geforscht haben, waren die dann auch oft Ehepartner. Und dann war immer die Frage, wird die Frau auch mit nominiert oder wird quasi das, was sie mitgeforscht hat, geht das alles zugunsten des Mannes? Und sehr oft war das dann so, dass es dann zugunsten des Mannes ging. Das, da gibt es auch Beispiele, also verschiedenste Beispiele. Ich fand es ganz interessant, wenn ich jetzt nochmal zurückspringe zu dem, wie Frauen gesehen werden, weil wir sind ja von den Amazonen gekommen und ich wollte jetzt nicht gleich noch auf die Wissenschaftler, das mache ich. Mache ich auch noch. Wird vielleicht ein bisschen eine längere Folge. Aber was ich interessant fand, war, in der Kunst war es ja ähnlich. Also da haben, wenn man heute in die Museen guckt, also die haben jetzt irgendwie eine Statistik reingeschrieben, Pinakothek der Moderne hat 1000 Künstler und davon 40 Künstlerinnen. Und das ist einfach unglaublich, weil es kann ja eigentlich nicht sein, dass Frauen so viel weniger künstlerisch begabt sind, aber da hat halt das Netzwerk, die Connection und das Drumherum nicht dementsprechend gestimmt. Und da hat auch so eine merkwürdige, diese Interpretation, dieses Narrativ, eben im 19. Jahrhundert ist es wieder aufgekommen, dass man sich für die Antike begeistert hat und dass, dass jeder Künstler eine Muse brauchte. Und ganz oft sind es wechselnde Frauen, bei Picasso war es so, und dass ganz viele von den Frauen von Picasso selbst künstlerisch tätig waren. Der hat es dann oftmals belächelt, aber wir haben ja schon über Françoise Gillot, haben wir ja schon mal eine extra Folge gemacht, über ihr Leben mit Picasso, wo er ja so, ein Mann wie ich werde nicht verlassen und das wird sie bereuen, und wo er quasi ihre künstlerische Leistung überall blockiert hat, weil er einfach besser vertreten und bekannter war. Sie ist aber ja dann nach New York gegangen und hat dort ihren eigenen Weg gemacht und ist auch eine bekannte Künstlerin geworden. Aber dieses Muse, eine weibliche Muse zu haben, egal ob die Künstlerin ist oder jetzt nur inspiriert hat oder wie auch immer, begleitet oder Da gab es wohl auch eine Dame, Baya, das war so eine exotische Frau, die wohl so ein bisschen, nicht primitive Kunst, aber so relativ naturnah, aber auch Frauen, Mütter, also Frauen, da viele Frauendarstellungen gezeichnet hat, und das hat Picasso wohl auch inspiriert. Und er hat aber aus diesen Damen, Müttern und Königinnen hat er dann quasi ihr Prostituierte gemacht.
Natürlich.
Also das hatte dann so einen Switch, und die Frauen neben ihm haben auch keinen Raum bekommen, und der hat die ja auch nicht gefördert. Der hätte ja irgendwie Trittbrett, sondern, also ich glaube, er ist da so eine Ausnahmegestalt. Aber interessant ist auch, bei den Brit Awards 2022 waren für Best Artist nur Männer nominiert. Und ich meine, 2022 ist 2 Jahre her. Also einfach zu gucken, es gibt auch weibliche Größen, auch wenn man irgendwie ein Set aufstellt, wenn man ein Symposium macht, dass man auch Speakerinnen findet. Das ist so. Ganz lange habe ich mich gegen Frauenquote gewehrt, weil ich immer dachte so, warum muss man eine Quote einführen? Es gibt so viele gute Frauen, das muss ich doch irgendwie, das muss ich doch ausleveln. Und in der Zwischenzeit denke ich, nee, es levelt sich einfach nicht aus, weil einfach immer noch dieses Narrativ.
Möchte ich an Heidi Kabel erinnern, die den wunderbaren Satz gesagt hat: Emanzipation ist erst dann vollzogen, wenn eine völlig unfähige Frau an der Spitze steht. Wenn auch eine völlig unfähige Frau an der Spitze stehen kann. Weil bis jetzt stehen nur völlig unfähige Männer an der Spitze.
Verrückt.
Ich glaube, da müssen wir, auch da wäre eine Quote mal gut.
Aber ich glaube, weil durch dieses Narrativ, das da im Raum steht, wurden halt auch so sehr sowohl kreative wie auch, sag ich mal, wissenschaftlich engagierte, tolle Frauen eben um ihre Renommee, um ihr Schaffen betrogen, das dann entweder unter den Tisch gefallen wurde, dass sich jemand anders angeheftet hat. Ich will gar nicht auf alle Kandidaten, Kandidatinnen eingehen, aber...
Aber da ganz kurz, das fand ich total spannend. Also bei uns schaffst du es ja nur, wenn du aussiehst wie Frau Merkel, also wenn du dich halt extrem männlich gibst, wo wir uns alle darüber, also war ja klang so eine Tagesschau, dass die auf einmal ein Kleid anhatte bei den Bayreuther Festspielen und eine Kette um den Hals. Und dass sich bei Frauen immer darüber aufgeregt wird, wenn die mal gut aussehen und in der Politik sind. Also ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, die finnische oder ich glaube die finnische Präsidentin. Was wird ihr dann vorgeworfen? Woran scheitert sie, dass sie mal getanzt hat? Dass es ein Video von ihr gibt auf einer Party, wo sie getanzt hat. Also wenn ich deutsche Politiker beim Tanzen sehe, wird mir schlecht. Und dass man dann aber sofort wieder auf sowas geht, ne? Und dass die dann auch deswegen zurückgetreten ist, das finde ich total schrecklich.
Ja, aber es wird ja dann immer direkt quasi sexualisiert. Und das finde ich traurig. Also es wird ja immer, wo du schon sagst, das sind diese beiden Sätze, was gibt's heute zu essen, ja, und was ziehst du an? Und mit was ziehst du an, ist, wie präsentierst du dich, wie siehst du aus? Also ich sag mal, keiner hat über die schlecht sitzenden Anzüge von Donald Trump, und das scheint ja auch noch gewollt zu sein, oder Helmut Kohl oder wem auch immer. Spielt
Meinst
keine
du das
Rolle.
Das Sexsymbol Helmut Kohl.
Ja.
Ja. Den möchte ich auch nicht beim Tanzen sehen.
Nee. Und der wäre deswegen auch nicht zurückgetreten.
Auf keinen Fall.
Aber ich glaube, das ist ja noch ein weiteres Ding. Das ist natürlich so, wie jemand aufwächst, wie jemand mit den ganzen Dingen umgeht. Viele Frauen, sie schreibt hier auch über das Imposter-Syndrom, dass sie sich für Hochstaplerinnen halten, dass ihre Leistungen gar nicht so toll sind und dass sie vielleicht eher im Team arbeiten wollen oder wie auch immer. Also ich glaube, da sind vielleicht auch Handicaps auf dem Weg, aber man kennt es ja selber, wie viele Leute auf der Überholspur sind und denkst dir so, warum? Hast du irgendwas Besonderes geleistet oder bist du einfach nur ein Typ, der das Maul aufreißt? Und ich glaube, das finde ich immer noch schwierig heute.
Also aus meiner Agenturerfahrung ist es in 80% der Fällen einfach nur einer, das Maul aufreißt.
Ja.
Und die Frauen machen es eben nicht. Das ist halt, die haben die meistens die besten Ideen.
Aber das Schlimme ist so, sobald es jemand macht, sobald es eine Frau macht, wenn die einen Ehrgeiz an den Tag legt und so, wir haben es jetzt bei Caroline Wahl gesehen, die sagt so, warum habe ich keinen Preis bekommen und den hole ich mir noch. Und schon wird drüber geredet und oh mein Gott, als wäre sie so nimmersatt oder super ehrgeizig. Und darf man das nicht formulieren als Frau? Als Frau wird immer so vorausgesetzt, du musst super bescheiden sein und mach's halt undercover. Und wenn du irgendwie mal aus der zweiten Reihe vorstechen kannst, wunderbar. Aber schwierig, ich finde es ganz schwierig.
Ja, wie gesagt, also ich glaube, auch, dass wir das auch nicht mehr miterleben werden, dass es da eine echte Gleichberechtigung gibt, wie sie im Grundgesetz ja vorgeschrieben ist.
Ja, spannend finde ich ja auch so, hier sind eben ganz schöne Fälle von Frauen unterschiedlicher Art, zum Beispiel Lucia Schulz, die ja später die Laszlo Moholy-Nagy geheiratet hat, einen der Meister aus dem Bauhaus. Sie hat hauptsächlich fotografiert. Die beiden haben zusammen Kunst gemacht und Walter Gropius hat aber nur ihn ans Bauhaus berufen und nicht sie. Und ganz am Anfang des Bauhauses dürfen ja Männer und Frauen gleichberechtigt den Grundkurs machen, alles durchlaufen. Und nach 2 Jahren wurde das ja auch wieder zurückgenommen, weil, oh mein Gott, es könnte einen schlechten Ruf bekommen, sind zu viele Frauen am Bauhaus. Und interessant war, nur der Mann wurde ja berufen und sie ist einfach mitgegangen und hat das alles fotografisch festgehalten. Jetzt hat sie einen jüdischen Hintergrund und musste dann während des Zweiten Weltkriegs nach USA flüchten und hat Walter Gropius darum gebeten, auf ihre ganzen Negative, die sie vom Bauhaus gemacht hat, aufzupassen. Und er hat, das gab dann einen riesen Rechtsstreit, weil er gesagt hat, ja, die gäbe es nicht mehr, hat aber die ganzen Bilder genommen, um die ganzen Bücher zu veröffentlichen, alle ohne ihren Namen zu nennen. Das heißt, die meisten Veröffentlichungen sind mit ihren Bildern gemacht worden und die hat keinen Cent dafür gesehen. Und im Rechtsstreit ist dann nachher, ist ihr wohl zugesprochen worden, nach jahrelangem Kampf, sage ich mal, aber wie unverschämt. Also dieses sich mit fremden Federn schmücken, da sind noch ein paar dabei. Bertolt Brecht, der hat ja ganze nicht einen Harem gehabt, aber der hat ja auch, da kam irgendwie raus bei der Drei-Groschen-Oper, 80% hat das eine Frau gemacht und nicht er. Das kommt dann über Analysen raus und ich bin gespannt, was in Zukunft auch noch, also wer sich drauf stürzt.
Und alle, die jetzt sofort den Drang haben zu sagen, ja, aber warum haben die Frauen es denn nicht selber? Man sind ja selber schuld, wenn sie sich alle dem Brecht zu Füßen werfen. Ja, sie hatten keine andere Möglichkeit. Also wenn sie überhaupt was veröffentlichen wollten oder überhaupt irgendwie wahrgenommen werden wollten, mussten sie sich ja an jemanden dranhängen, weil als Frau alleine hast du ja gar keine Chance. Und ja. Ich sehe das auch gerade jetzt. Also das Schlimme ist ja, das konnte man in den Zwischenkriegsjahren zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg super beobachten, dass alles wieder in dem Moment zurückgeht, wo alles in Richtung konservativ, also wo, ne, wenn es wieder in Richtung Krieg geht und es der Gesellschaft schlecht geht, dann sind die Frauen wieder die Ersten, die ihre Rechte abgeben dürfen. Und da habe ich jetzt gerade auch ein bisschen Schiss vor, dass sich da wieder einiges zurückdreht.
Ja, also ich finde, in den USA ist es ja schon so. Ich meine, zum Thema Abtreibung steht uns da ja auch noch was bevor, ob da was passieren wird in Entscheidungen oder nicht. In den USA, wenn zu viele Männer oder nur Männer quasi Gesetze für, die dann aber hauptsächlich Frauen betreffen, erstellen, ist halt immer die Frage, welche Seiten werden auch gesehen und berücksichtigt. Man hofft ja immer viele und sagt, aber schwierig. Und ich finde es halt unglaublich, wenn man dieses Buch durchliest, dass wir uns immer in so Zyklen oder Schlaufen bewegen. Es geht mal vor, es geht mal zurück. Und,
aber es geht, finde ich, für Frauen halt echt frustrierend rauf und runter.
Ja, also extrem frustrierend.
Immer sehr, sehr wenig nach oben und dann doch viel wieder zurück.
Ja, und die Wertungen finde ich so krass. Also ich meine, man lächelt über sowas wie Olympische Spiele, sind Frauen mal besser wie Männer? Dann wird gleich mal irgendwie nach Geschlecht die Sportart getrennt. Sowas wie, wenn Frauen Weltmeisterinnen werden, bekommen sie ein Service und Männer bekommen Millionen. Und du denkst dir so, warum? Also es ist so, und es in der Literatur, wenn Frauen ein Buch schreiben, dann haben die, weiß ich nicht, dann lesen das 80% Frauen und 20% Männer ungefähr. Wenn Männer ein Buch schreiben, dann sind wir bei 55% Männer und 45% Frauen. Und du hast schon als Frau eine bessere Chance, dass dein Buch auch von einem Mann gelesen wird, wenn du so ein, was weiß ich, J.K. Rowling, nennt sich wahrscheinlich J.K., könnte auch ein Mann sein. Oder wenn du, gibt auch andere, die dann einfach nur noch Initialen nutzen, um das quasi außen vor zu halten. Und das finde ich schon richtig hart.
Gut. Bevor wir uns hier noch weiter echauffieren. Oder ich sehe dich gerade das Tableau aufklappen. Wolltest du?
Zwei Sachen wollte ich, glaube ich, noch sagen, weil ich es einfach sehr spannend finde.
Und damit wir auf deine 80% Redeanteil kommen.
Ja, muss mein 80%, ja, wirklich. Wir haben ja gesagt, wir drehen es hier einfach mal um.
Ja.
Interessant ist auch, sie macht sich eigentlich Gedanken oder deswegen ist es auf jeden Fall super lesenswert, wie ist das Ganze historisch entstanden, verankert? Wann muss bei einem selber irgendwie so eine Red Flag aufgeben, wenn einem wieder Dinge erzählt werden, damit man auch den historischen Hintergrund hat und weiß, wo kommt das her? Wie kann ich dagegen vorgehen? Dann werden Fragen geklärt oder versucht zu klären. Wenn jetzt alles gleichberechtigt ist, was macht dann noch ein Mann zu einem Mann? Finde ich sehr spannend. Aber die gleiche Frage ist auch, wer ist eigentlich eine Frau? Weil es geht ja darum, dass man jetzt zum Beispiel auch sein Pronomen ändern kann. Oder früher war es halt so, wenn ein Kind geboren wurde und man nicht wusste, welchem Geschlecht es jetzt zugehört, dann wurde das einfach bestimmt. Und wer ist denn eine Frau? Und da, wenn ich jetzt quasi mich im falschen Körper fühle und dann ein anderes Geschlecht annehme, darf ich dann beim Sport, in welchem Sport darf ich mitmachen, wenn ich das falsche Chromosom habe? Solche Fragen müssen auch noch geklärt werden und das wird aber meistens dann nur groß in Frage gestellt, wenn es um Frauen geht. Also wenn jetzt eine Frau zu einem Mann wird und beim Männersport mitmachen will, ist es egal. Wenn jetzt ein Mann zu einer Frau wird und da mitmachen wird, dann wird es wieder ein Thema. Ein weiteres, was ich auch super spannend ist, man muss es ja auch alles weiterdenken, die ganzen Algorithmen bei Google und Co. oder bei TikTok, das läuft natürlich alles auf den weißen christlichen Mann immer noch raus, weil darüber gibt es die meisten Daten, Informationen. Also das war ja ein großes Thema. Wenn CEO gegoogelt wird, dann werden halt 5 weiße Männer kommen dann raus, anstatt dass auch mal das Ganze ein bisschen diverser verdeutlicht wird. Also ich glaube, sie versuchen ja in der Zwischenzeit das anders anzulernen, aber das ist ja nicht so einfach. Und auch, was ich total schlimm fand, und das haben sie ja in der Anstalt auch gebracht, eben was jetzt passiert, quasi so, das Wort brauche ich nochmal, ich hab's gleich.
War ja auch so, dass wenn mehr Frauen in einen Job reinkommen, die schlechter das Gehalt runtergeht, aber nur bei den Frauen.
Ja.
Das fand ich auch sehr spannend.
Nee, diese Manfluencer. Dass es jetzt Manfluencer gibt, die Männern sagen, wie sie sich männlich verhalten sollen, wenn sie sich daten, wie sie ihre Frauen zu behandeln haben.
Das hieß doch früher Tanzlehrer. Nee. Da gab es auch schon so Berater, wie man. Wie du Frauen aufreißt, hieß das, glaube ich, damals.
Ja, aber angeblich, und da schreibt sie auch drüber, ist es jetzt bei TikTok auch so, dass da, wenn quasi Jugendliche noch nicht eine voll ausgebildete Persönlichkeit haben oder sich gerade so orientieren, sehr anfällig sind für. Und da genau in diese Kerbe schlagen wohl einige rein, um dann eben genau so ein, sag ich mal, Frauenbild zu vermitteln, das jetzt nicht der Gleichberechtigung entspricht. Und das, also ich glaube, es gibt super viele Baustellen und wer über ganz tolle Frauen, die wir jetzt im Speziellen gar nicht besprochen haben, es sind ein paar Biografien, wo man einfach nur mit den Ohren schlackert, was diejenigen Richtung Nobelpreis, Richtung Entdeckung der DNA, Richtung auch Radioaktivität, Atombombe und so weiter, wo Frauen auch mit beteiligt waren, die aber das überhaupt nicht sich niederschlägt oder dass so ein bisschen entweder Männern angerechnet wird, hast du ja auch schon gesagt, da gibt es einiges. Deswegen absolute Leseempfehlung und ich glaube, das ist ein Buch, das kann man mehrfach lesen, das kann man auch in Etappen lesen und was ich stark finde, das war das erste Buch, das ich gelesen habe, es war bei Seite 350 fertig und hat noch über 100 Seiten Anhang, also wer sich da in das Thema reinknien möchte, der kann das. Wissenschaftlich und toll.
Und wer das ergänzen will, was schön ist mit den 100 Dingen, weil es ja immer nur 3 Seiten sind, der kann sich dann immer noch parallel, weil es ist zeitlich sortiert, eine Geschichte aussuchen aus Annabelle Hirsch, Die Dinge, eine Geschichte der 100, der Frauen in 100 Objekten. Und letzte Frage, bevor wir zum Ende kommen. Was glaubst du, was die Emanzipation oder nein, umgekehrt, was hat das Fahrrad mit der Emanzipation zu tun?
Frauen waren plötzlich mobil, konnten überall hin, wo sie hin wollten.
Das war das eine, aber es hatte noch was anderes. Die Mode.
Ah.
Ja, die viktorianischen Röcke waren gänzlich ungeeignet zum Fahrradfahren. Und auf einmal konnten Frauen auch andere Klamotten anziehen, weil ja klar war, dass sie die zum Fahrradfahren anziehen.
Weißt du, warum so lange die sich auch gesträubt haben, Frauen beim Militär zu nehmen? Angeblich, weil es keine passenden Uniformen gab.
Ja, das verstehe ich wieder.
Ja.
Das ist die ein mussten, ganz großes
die
Problem.
Die mussten sie dann selber anpassen, aber uns gab da noch keine Nähmaschine. Ich glaube, ich würde jetzt gerne noch eigentlich, weiß gar nicht, ob man das machen kann, soll, darf, aber ich möchte dieses Buch wirklich allen ans Herz legen. Deswegen lese ich jetzt einfach ihr Schlusswort vor, weil ich es ziemlich schön fand. Es waren einmal die Jägerinnen und die Sammlerinnen. Regelmäßig zogen sie in Gruppen aus, um gemeinsam auf die Jagd zu gehen oder nach essbaren Samen, Nüssen, Kräutern und Wurzeln zu suchen. Anschließend saßen sie zusammen, um sich aus Steinen neue Waffen herzustellen, nahrhafte Eimtöpfe aus den erbeuteten Lebensmitteln zu kochen und sich um den Nachwuchs zu kümmern. Es war alles klar geregelt. Die Rolle, die jede Person in der Gemeinschaft ausfüllte, war aufgrund ihrer Stärken, Eigenschaften und Interessen festgelegt. Als vor circa 2,2 Millionen Jahren die ersten Menschen auf Erden wandelten, waren sie in ihrer Entwicklung aus heutiger Sicht vielleicht primitiv, aber dass es ihnen gemeinsam am besten geht, wenn alle zusammenarbeiten, hatten sie bereits verstanden.
In diesem Sinne haben wir noch eine kleine Ankündigung, weil wir haben ja jetzt uns eine Woche geschoben.
Ja.
Es gibt nächste Woche noch eine Folge. für alle, die noch Weihnachtsgeschenke suchen. Wir machen nämlich am Montag für dieses Jahr unsere letzte Live-Podcast-Veranstaltung beim Alex Bücken in Overath. Also wer noch Lust hat, am Montag um 19 Uhr vorbeizukommen, herzlich eingeladen.
Ich glaube, es gibt auch Glühwein.
Es gibt Glühwein und es gibt jede Menge Buchtipps für alle, die noch ein Geschenk suchen.
Ja, deswegen werden wir wahrscheinlich jetzt heute releasen und dann in einer Woche direkt auch nochmal. Das sind so die Last-Minute-Weihnachtsgeschenke, die man dann rausgeben kann. Aber ich denke mal, mit diesen beiden beklaute Frauen und die Dinge.
Eine Geschichte der Frauen in 100 Objekten macht man nichts falsch.
Nee, ich glaube, das sind sehr besondere Geschenke, weil das ist so ein, das sind so Bücher, die können einen das ganze Jahr begleiten. Und ich habe vorher schon gedacht, so, ich habe es jetzt erst gelesen und ich könnte es schon wieder lesen, weil man kann das gar nicht alles behalten. Und ich finde einfach diese Fakten, wann was passiert ist und wie es passiert ist und warum man immer noch denkt, es wäre so, wie es ist.
Absolut auch für Männer geeignet.
Ja, wirklich.
Ich war sehr fasziniert und auch sehr, schockiert bei vielen Dingen.
Ich schreibe immer gern nebendran und ich habe so oft krass reingeschrieben, ja, weil ich es einfach sehr, sehr krass fand.
In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast euren Freundinnen und aber auch Freunden weiter, allen, die ihr kennt, dann können wir ein bisschen wachsen. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid und bis dahin wünschen wir euch eine schöne weitere Vorweihnachtszeit.
Ja, und wenn ihr uns noch was Gutes tun wollt, dann bestellt doch gerne diese beiden Bücher über unsere Affiliate-Links, die ihr in den Shownotes findet. Ansonsten viel Spaß beim Glühwein trinken, lasst es euch gut gehen und bis bald. Tschüss!
Ciao!
Schuss vorm Buch.